1, 2, 3, 4.
24 birds of people.
And now we're in season 13.
And now we're in season 13. Presented by Fearfed. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 13 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Vierfeld, dem wir machen das Player in Digitalfragen. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 15. Gast in Season 13 ist Wolfgang Praskatz, Eigentümer des Gartencenter Praskatz. Er leitet das Tullner Unternehmen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Agrana in 5. Gärtner. Generation. Als Unternehmer informiert er sich auch laufend über den Kapitalmarkt, investiert gerne und das auch erfolgreich. Darüber reden wir im Börse People Podcast mit einem etwas anderen Stereobild. Ja, herzlich willkommen, Wolfgang, nicht bei mir im Studio, sondern bei dir im Praskatz Pflanzenland. Danke für die Gastfreundschaft. Ich sitze da vor einem ganz an leibenden Mikrofon, du auch, und ja, machen wir einen tollen Börse People Podcast. Servus.
Ja, servus Christian, ich freue mich auf, dass du den weiten Weg nach Tulln gefunden hast. Es ist ja nicht so schlimm, es dauert dann am Ende des Tages doch nur eine halbe Stunde.
Genau, und aus Wien ist am Schulschlusstag sicher noch der beste Ort, den man machen kann. Alles andere ist vollkommen zugestaut heute. Aber ich fahre immer gerne nach Tulln raus. Ja, Wolfgang, du bist Unternehmer. Name ist Programm. Man kennt deinen Gartencenter, man kennt dich aus Tulln weit rausstrahlend bis Wien und so weiter und so fort. Auch im Internet, aber zuerst reden wir mal über die Börse. Du bist Unternehmer und hast immer wieder die Wirtschaftsseiten der Zeitungen aufgeschlagen, wie ich ja weiß, aus älteren Gesprächen, und bist auch immer wieder über die Börse gestolpert. Wie ist denn das bei dir losgegangen damals?
Also ich habe immer die Zeitung gelesen, hauptsächlich die Presse und Ähnliches, und da primär mal den Ökonomist und weniger den Sportteil, weil ich mich für Wirtschaft im Allgemeinen sehr interessiere und glaube, dass das auch ganz wichtig ist, dass man da ein bisschen Bescheid weiß über die Ideen, über die Planungen für die Zukunft von irgendwelchen Politikern oder politischen Einheiten, genauso wie welche Ideen haben Unternehmer, andere Unternehmer oft in ganz anderen Branchen, weil da kann man wahnsinnig viel mitnehmen.
Ja, und die Aktienmärkte bleibt man irgendwann hängen, oder? Wenn man so täglich in die Zeitungen reinschaut und Kurse, wird man immer neugieriger, glaube ich.
Irgendwann einmal schaut man auch die Aktienkurse an, diese vielen kleinen Listchen, wo alles Mögliche draufsteht, und ist sich dann immer leid, wenn es steigt und steigt und steigt und man nicht dabei ist. Auf der anderen Seite denkt man sich dann manchmal auch, wenn es den Krach macht, Gott sei Dank war ich nicht dabei, aber irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, Diversifikation ist immer eine gute Sache. Die Baumschule in Tulln, alles ist zentral, und vielleicht wäre es ganz gescheit, ein bisschen auch bei anderen Sachen zu investieren, und da bieten sich meiner Meinung nach Aktien an.
Und einen guten Garten soll man auch irgendwie diversifizieren, glaube ich, oder? Da bist ja du der Profi dafür.
Den guten Garten soll man diversifizieren, dass er möglichst lange schön ist, über den ganzen Sommer, über das ganze Jahr, genauso wie über viele Jahrzehnte, soll das ein langfristiges, gutes Konzept sein, das in der Basis stabil ist und richtig gut hält.
Genau, jetzt habe ich so ein richtiges Bild von mir, und wir kennen uns auch schon ein paar Jahre lang. Der Unternehmer liest die Zeitung und irgendwann sagt er so, jetzt kaufe ich mal Aktie. Hast du da noch eine Erinnerung, wie es dann losgegangen ist? War das zunächst der Heimatmarkt oder zunächst international?
Es war eigentlich zunächst immer der Heimatmarkt. Man hatte dann die paar Großen gekauft, da und dort, wo man sich gedacht hat, da kann man nicht sehr viel falsch machen. Das hat sich dann zum Teil bewährt, zum Teil hat sich das also nicht so ganz bewährt. Aber insgesamt muss ich sagen, ist in den letzten 15 Jahren, wo ich mich da intensiver selbst damit beschäftige, durchaus ein guter Erfolg gewesen, wo man sehr, sehr schön auch viel Geld verdienen kann. Das ist ein positiver, guter Nebeneffekt. Aber für mich ist auch ganz wichtig dieser Aspekt der Diversifikation des wirtschaftlichen Lebens, weil die Baumschule ist die Baumschule, die ist immobil, ähnlich wie Häuser und Wohnungen. Und der Aktienmarkt ist für mich ja kein Handel mit irgendwelchen Papieren, wie wenn man Lottoscheine oder Brieflose kauft, sondern das sind für mich Firmenbeteiligungen, die ich kaufe. Und nachdem ich selbst eine Firma habe mit 100% Beteiligung, es ist meine Baumschule, habe ich mir gedacht, es ist auf jeden Fall gescheit, sich auch an anderen Firmen zu beteiligen, direkt, indirekt, wo man dann ein bisschen diversifizieren kann und wenn mal etwas schief geht, nicht alles komplett schief geht.
Schaust du da als Unternehmer eigentlich auch tiefer rein, so quasi, willst du eine Bilanz sehen oder reicht einmal die Kursentwicklung und vielleicht ein bisschen eine Beratung über die Bank?
Ja, ich schaue mir, wenn ich etwas kaufen will, da gibt es ja alle möglichen Dinge zu lesen über die einzelnen Firmen, Bewertungen, Abschätzungen, viele dieser Dinge, die man liest, die ich mir anschaue, auch vieles davon auch verstehe, manches halt nicht verstehe, da auch die Konsequenzen nicht verstehe. Es ist aber auch interessant oft, man sieht Firmen, wo man sagt, okay, eigentlich schaut das alles gut aus und der Kurs fällt, dann denke ich mir manchmal, vielleicht gibt es Leute, die wissen ein bisschen mehr, als auf dem Papier steht, wird dann wohl auch so sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Aktien, wo man sagt, gut, ein Kursgewinnverhältnis von 30 ist viel, ja. Dann gibt es welche jetzt seit neuestem mit einem Kursumsatzverhältnis von 50 bis 100.
Genau.
Ist noch viel, viel ärger, wo ich mich dann schon manchmal frage, ist das jetzt eine reelle Bewertung der Firma? Oder eigentlich nicht, weil wenn ich sage, ich muss die nächsten 500 Jahre verdienen, um den Ertrag zu bezahlen, dann ist ja das fast so schlecht wie eine Mietrechtsgesetz-Eigentumswohnung in Wien, die man im Altgesetz vermietet hat.
Genau. Wenn du sagst, 15 Jahre circa bist du dabei, rechne ich ein bisschen zurück, wir sprechen 2024, warst du zu Lehman-Zeiten, zu diesem spektakulären Crash 2008 schon dabei?
Da war ich noch investiert über verschiedenste Fonds, die davor gestiegen sind,
ja,
mehr oder weniger. Ja. Und dann sind sie halt alle wieder sehr stark gefallen. Das war dann also nicht ganz so schön, wie man sich das gedacht hätte. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das alles sowieso immer nur mit dem Index mitläuft, dann braucht man eigentlich keine gemanagten Fonds. Dann gibt es andere Möglichkeiten auch, die das Gleiche können, flexibler sind, variabler sind. Und nachdem ich mich ja damit selbst auch wirklich auseinandersetze, habe ich es dann selbst gemacht. Natürlich spricht man mit Freunden, mit Bekannten aus der Branche auch. Man lernt nämlich diese Leute dann ja doch sehr schnell kennen, was die meinen und trifft dann ganz einfach irgendwelche Entscheidungen, von denen man glaubt, dass sie gut und richtig sind. Und wie gesagt, 51% richtige Entscheidungen sind schon positiv.
Genau, bei einer mathematischen Ausgewogenheit im Portfolio auf jeden Fall. Und ich weiß ja auch aus älteren Gesprächen, du hast dich immer wieder auch gern mit Beratern in der Bank ausgetauscht über einen gemeinsamen Freund, den wir lieb grüßen lassen. Nach Lehman war es natürlich so, dass einige Branchen besonders geprügelt und günstig waren. Immobilien, damit verbinde ich dich auch, dass du da, glaube ich, einen recht guten Einstiegszeitpunkt gefunden hattest bei österreichischen Immobiliengesellschaften.
Ja, also das war da nach 2007, 2008 war halt die Zeit, wo Immobilienbeteiligungen nicht mehr sehr beliebt waren. Und da hat es halt dann eine Immofinanz, eine S-Immo und auch andere zu Preisen zu kaufen gegeben, wo man gesagt hat, wenn sie morgen tot ist, verdient man immer noch Geld. Und das hat dann begonnen mit diesen Aktien eben oder auch Anleihen, die wirklich sehr, sehr gut waren und wo man noch schön Geld verdienen konnte damit, auf jeden Fall.
Genau, das war also von dem Zeitpunkt her sicher eine ganz spektakuläre Story für den österreichischen Markt. Die BUWOG muss man auch noch erwähnen, die dazwischen mal an der Börse war. War das für dich eigentlich als Unternehmer besonders schwierig, in total niedergeprügelte Aktien einzusteigen, weil sie eigentlich an der Börse die großen Verlierer waren? Oder hast du das eher als Chance gesehen?
Ich habe das dann doch oft eher als Chance gesehen, ja. Wo ich mir gedacht habe, gut, wenn die Firma als solches das aushält und dass also die Bewertungen vernünftig sind, irgendwo noch realistisch sind, dann sollte das ja ganz gut funktionieren. Und man sieht es ja auch heute, es gibt Firmen, wenn man Nvidia hernimmt oder andere, die im letzten Jahr verzehnfacht haben und es ja ganz einfach real keine Berechtigung dafür gibt, dass es auf einmal 10-mal so viel wert ist. Die waren vorher gut ausgelastet, die können nicht das 10-fache an Output bringen. Das ist eine Hoffnung auf die Zukunft, wo man erwartet, dass das irgendwann noch viel, viel mehr wird. Wahrscheinlich ist es fürs erste Mal eine Übertreibung und dann werden andere kommen, dann wird das wieder runterfallen, dann ist es halt nicht mehr mal 10, sondern nur mal 5, ist auch nicht wenig. Es könnte aber auch die Hälfte sein, wenn man zum falschen Zeitpunkt gekauft hat. Aber da muss man eben ein bisschen vorsichtig sein. Und je tiefer ich kaufe und die Substanz passt, denke ich mir, wird die Chance nach oben größer und das Risiko nach unten immer geringer.
Wunderbar, ja. Und ich kann mich erinnern, zuletzt, als wir plauderten, war so Pandemie gerade irgendwie. Und du wolltest zum Warren Buffett, Berkshire Hathaway, die Hauptversammlung dir geben. Hat damals nicht geklappt aus Pandemiegründen. Ist das noch immer ein Ziel von dir, beziehungsweise hast du es vielleicht schon nachgeholt?
Ich habe es leider noch immer nicht gemacht. Man redet immer nur darüber. Es ist halt leider Gottes im April und das ist auch in der Baumschule die absolute Hochsaison. Also wir haben das ganze Jahr nicht mehr zu tun als im April und dann am Ende des Tages doch 4-5 Tage wegzufahren, ist halt eine relativ lange Zeit um diese Jahreszeit. Sonst wäre es egal, aber ich denke mir, das muss eigentlich ein tolles Ereignis sein. Leider Gottes ist er jetzt nur noch alleine und nicht mehr zu zweit.
Charlie
und
Munger, ja, genau.
Zu zweit wäre es wahrscheinlich noch lustiger gewesen.
Ist schon ein bisschen nerdig, dorthin zu fahren. Ich habe auch schon mal überlegt, aber es wird sich auch bei mir nicht ausgehen, höchstwahrscheinlich. Immobilien haben wir besprochen, Value haben wir jetzt irgendwie über den Warren Buffett, Charlie Munger hineingebracht. Gibt es irgendwelche Don'ts, in die du nicht investieren würdest, vom Geschäftsmodell her, irgendwelche Branchen?
Eigentlich nein. Also ich sehe das sehr flexibel. Ein Investment in eine Firma ist ein Investment in eine Firma. Da möchte ich haben, dass es gute Firmen sind, die zuverlässig, die sicher funktionieren, aber irgendwelche, ich nenne es jetzt quasi religiösen Gesichtspunkte, nach denen man investieren darf oder nicht investieren darf, sehe ich eigentlich nicht. Wenn man da nur das Beispiel hernimmt, wir dürfen nicht in Kriegsmaterial investieren. Die Frau Merkel hat dann beschlossen, dass sie mal um 100 Milliarden einkauft und hofft, dass diese Firmen finanziell ausgestattet werden, damit sie gut produzieren können. Also jetzt stellt sich natürlich dann die Frage, was ist richtig? Ja, das eine oder das andere?
Genau,
und
ja.
Das Gleiche gilt auch für diese ganzen Klimasachen und dieses ganze ESG-Thema, das aus meiner Sicht kein Argument für oder gegen eine Investition ist. Eine Firma kann das erfüllen, wenn sie es nicht erfüllt, erfüllt sie es nicht. Das ist aus meiner Sicht nicht das Geschäftsmodell einer normalen Firma.
Ich habe eine kleine Anekdote zur Rheinmetall, die wir jetzt indirekt irgendwie auch angesprochen haben über Rüstungsindustrie und Deutschland. Seit 2 Monaten circa wird mir 2-mal im Monat ein Facebook-Beitrag gesperrt, weil ich gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen hätte. Mittlerweile habe ich es festmachen können. Immer wenn Rheinmetall im Titel steht, sperrt mich Facebook mittlerweile. Es ist unglaublich geworden irgendwie. Aber was soll's? Und also nicht mich, sondern nur den Beitrag, sagen wir mal so. Aber das ist, finde ich, schon ein bisschen heftig natürlich, einen Titel mit Rheinmetall nicht zuzulassen. Du, ich springe jetzt mal von den Rüstungsaktien zur Nachhaltigkeit. Du hast es angesprochen. Dein Geschäft, quasi Gartencenter, Prachtgärten und so weiter, ist ja per se eigentlich nachhaltig, kann man ja sagen, oder?
Sehe ich auf jeden Fall auch so, ja.
Ja. Und du bist 100% Eigentümer. Hast du an irgendwelche Vehikel des Kapitalmarkts mal gedacht? Das muss ja nicht gleich eine Aktie sein. Es kann ja auch eine Anleihe oder ein Schuldscheindarlehen. Macht das für dich Sinn?
Es macht eigentlich in unserer Situation keinen Sinn. Es gibt keine Notwendigkeit. Uns gibt es nächstes Jahr 150 Jahre, also 2025 feiern wir 150 Jahre Praskats Pflanzenland. Und da hat es gute Zeiten und schlechte Zeiten gegeben. Natürlich war die Zwischenkriegszeit und die Kriegszeit selbst eine schlechte Zeit. Da haben wir wenig Bäume und Blumen verkauft, da haben wir dann mehr Obst und Gemüse verkauft. Aber es war halt kaum jemand da, der es produzieren konnte. Seit den 60er, 70er Jahren geht es also in der Gartenbranche eigentlich, kann man sagen, gut bergauf. Die Kunden machen gerne in ihren Gärten, auf ihren Balkonen und Terrassen sehr viele Sachen. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr stabiles Geschäft, mit dem man wirklich zufrieden sein kann. Und nachdem wir da möglichst vorsichtig investieren und nicht versuchen, uns jährlich zu verdoppeln, gibt es eigentlich auch keine Geldprobleme und somit wird bei der Bank also nicht groß über Kredite verhandelt, sondern man schaut, dass man mit seinem eigenen Geld gut haushält, stabil und sicher ist und dann gibt es auch keinen Ärger in Zeiten, wo es mal aus welchem Grund auch immer ein bisschen schlechter geht.
Mhm. Ich hätte es auch ein wenig als Marketingkarte natürlich gesehen, so ein Crowdinvestment. Da sind ja manchmal auch so physische Prämien dabei, wenn man denkt, okay, ich investiere in eine Brasskatz-Anleihe, nachrangig vielleicht und nachhaltig und kriege dafür Pflanzen oder so oder Gutscheine. Ja, ist eine Idee nur.
Ist auf jeden Fall eine gute Idee, ja. Eine interessante Idee. Sie ist halt nur kapitalmarktrechtlich, dann ist es ein riesengroßer Unterschied, ob es meine Firma ist, die mir gehört, egal in welcher Konstruktion, und ich eigentlich immer alles vom Aufsichtsrat über den Geschäftsführer bis hin zum Arbeiter in Personalunion bin und mich niemandem gegenüber im Wesentlichen rechtfertigen muss und Entscheidungen so treffen kann, wie ich es für richtig halte.
Klar, und es wäre auch wegen der Bürokratie in Österreich natürlich, die das Ganze ein bisschen mühsam macht, sowas durchzuführen. Ich möchte jetzt noch kurz bei der Pandemie, wir haben sie kurz mit Warren Buffett angesprochen, nicht Berkshire, eben auch wegen der Pandemie. Was hat das mit dir gemacht als Investor und was hat das mit deinem Unternehmen gemacht? Weil ich habe schon noch die starke Erinnerung, dass dann plötzlich alle ihren Garten schöner machen wollten in der Pandemie. War das eine super Zeit?
Es war in jeder Beziehung eine super Zeit. Ich habe zum Teil von irgendwelchen Anleihen gewechselt, dann auf Aktienfonds, ja, weil da war es ja wirklich egal.
Bist noch rausgekommen aus den Anleihen? Gratulation, einer der wenigen.
Ja. Standard-Anleihen, denen nichts nach oben und nichts nach unten geht. So eigentlich eine bessere Art von Geld parken.
Also kürzere Laufzeiten.
Ne? Ja. Und habe das dann eigentlich im großen Stil umgeändert auf irgendwelche europäischen und österreichischen Aktienfonds. Und die sind dann, muss man sagen, in sehr kurzer Zeit wieder sehr gut gestiegen, weil das ist immer diese Übertreibung nach oben, die gibt es dann auch nach unten. Und da habe ich gute Einstiegszeitpunkte gefunden, zufällig, das weiß man ja immer erst nachher. Und habe da richtig, also schön eigentlich Geld verdient damit. In der Baumschule war es ganz anders, weil wir ja als Produzenten, wir produzieren auf 80 Hektar Pflanzen, die wir dann das ganze Jahr über in unserem Gartencenter und über den Online-Shop vertreiben, habe ich ja diese ganze Produktion bei mir stehen. Ja? Und wenn ich dann in unserer wichtigsten Verkaufszeit, März, April, Mai, nicht verkaufen kann, dann fehlen mir ungefähr 2/3 vom Umsatz. Aber die Pflanzen sind da, sie wachsen weiter und die nächste Produktion für das Folgejahr ist auch schon da. Das heißt, ich kann die Pflanzen nicht aufheben und zu glauben, dass wenn sie größer werden, kann man sie teurer verkaufen. Das gilt für gezielte Produktionen. Das gilt aber nicht für übrig gebliebene Pflanzen, die dann ganz einfach schon hätten verkauft sein müssen. Und da haben wir das Problem gehabt, auch mit dieser Schließung der Geschäfte. Aber durch das, dass wir Landwirtschaft sind und mein Gartencenter, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt, eigentlich ein landwirtschaftlicher Abhofverkauf ist, deswegen wir auch es auch sehr lange Öffnungszeiten haben dürfen, auch am Wochenende, haben wir auch in der Corona-Zeit geöffnet haben dürfen. Und das war natürlich der Wunsch eines jeden Unternehmers. Man hat nahezu einen Monopolbetrieb, alle anderen haben zu, man selbst darf verkaufen.
Ja, und es hat ja auch vielen Leuten Freude gemacht, sich da mal um die eigenen vier Wände plus Garten kümmern zu können. 150 Jahre nächstes Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Wie lang bist du jetzt schon im Familienbetrieb in charge und in wie viel der Generation?
Also ich bin
als CEO, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, in einem Nicht-Aktiengesellschaft-Unternehmen.
Ich bin die fünfte Generation. Okay. Ich habe 1989 in der Gartenbauschule in Wien Schönbrunn, das ist eine fünfjährige HTL, maturiert, war dann ein bisschen in Europa unterwegs, in Holland, in Deutschland, in anderen Betrieben und habe dann eigentlich mit 21, 22 zu arbeiten begonnen im Betrieb. Also das war rund um 91, 92 herum und seitdem bin ich eigentlich voll im Betrieb. Das sind jetzt gute 30 Jahre und mache das mit großer Freude und habe seit 2005 den Betrieb komplett übernommen und also nicht nur in der Geschäftsführung, sondern auch im Eigentum. Und da ist dann der Generationenwechsel erfolgt.
Also nächstes Jahr 20 Jahre du und 150 Jahre das Unternehmen selbst. Beschreiben wir mal eure Aktivitäten noch kurz im Internet. Da gibt es ja auch einiges übers Internet zu ordern. Querbeet durch, glaube ich, oder?
Ja, also wir das ist, gibt ja bei, in den letzten Jahren ist ja der Online-Versand ist ja in aller Munde, ja. In Wirklichkeit ist es ja kein Online-Versand. Ich kann online bestellen, das wird ganz normal versendet mit der Post, mit der Bahn oder mit sonst irgendeinem Paketdienst. Mhm. Es hat sich eigentlich nichts zu dem geändert, wie es 1920 war. Und unser Betrieb hat ja ursprünglich praktisch 100% der Pflanzen, die wir verkauft haben, über schriftliche Bestellungen, das manche kennen es noch, das waren die Postkarten, mit denen man bestellt hat, mit
so
dem
ganz
Katalog.
Dunkel kann ich mich erinnern, ja genau. Ja.
Und die hat man dann geschickt und das wurde zum Kunden geliefert, entweder mit der Bahn oder mit der Post oder später dann mit eigenen kleineren LKWs, mit denen wir da die Pflanzen ausgeliefert haben. Dann haben die Leute alle Autos bekommen. 75 haben wir das Gartencenter gebaut, weil es gibt für ein Geschäft, das nicht auf Privatkunden ausgelegt ist, eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn auf einmal 20, 50 Kunden pro Tag dastehen. Mhm. Man hat überhaupt keine Infrastruktur, um sie zu bedienen. Das beginnt schon mit dem Parkplatz und endet mit der Kasse, die nicht da ist. Und dann wurde das Gartencenter gebaut, 75. Dann haben wir 95 ganz groß erweitert. 2005 noch einmal das Gartencenter sehr groß erweitert und das hat seinen jetzigen Standort. Parallel dazu habe ich sehr zeitig begonnen, eigentlich in den späten 90er Jahren schon, ein Online-Infosystem zu machen für die Pflanzen, wo man nach allen möglichen Kriterien suchen konnte und sich Informationen holen konnte. Und der Schritt, diesem System dann die Größen und die Preise dazu zu tun, ist eigentlich ein relativ kleiner. Und so gesehen gibt es unseren Online-Shop eigentlich schon seit den späten 90er Jahren. Wir haben ihn aber dann in den 2010, 2015er Jahren komplett revitalisiert, neu programmiert, umfangreicher gemacht und haben das Geschäft über den Versand eigentlich wieder wesentlich stärker gemacht, als es dazwischen war.
Mhm. Und wie groß ist der Umsatzanteil ungefähr digital online?
Ne, der ist ungefähr momentan, wenn ich auf den Privatkundenanteil reflektiere, jetzt nicht, ja, also auf Objektgeschäfte und Ähnliches, dann ist der bei ungefähr 25%.
Immerhin, ja.
Ja, also im Verhältnis zum Gartencenter, wenn man das zusammennimmt. Und das ist ein durchaus erklecklicher Anteil und steigt auch ganz gut, ist sogar heuer gut gewesen, wobei 24 eher ein Jahr war, wo man so gehört hat, dass der Versandhandel nicht gerade extrem boomt, aber es war bei uns durchaus zufriedenstellend und wir versenden da einige 10.000 Pakete jedes Jahr und das haut Respekt, eigentlich, ja, sehr, sehr gut hin mittlerweile. Wir haben das voll digitalisiert. Es ist eigentlich fast schon die Vollendung des papierlosen Büros. Es kommt alles digital herein. Die Mitarbeiter machen die ganze Sammlung, Kommissionierung, Verpackung, alles voll digital. Es gibt keinen Zettel dabei. Erst ganz zum Schluss bekommt jedes Paket eine Rechnung und einen Zahlschein beigelegt, weil doch viele Leute die Papierrechnung möchten und die ist im Paket mit drinnen und die Sache hat sich. Mhm. Aber sonst sind wir da komplett papierlos und das funktioniert wunderbar.
Werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, wie man digital Pflanzen bestellen kann, natürlich auch die Homepage generell. Und noch eine Frage, Klimawandel Hammer. Was heißt das für euer Pflanzenangebot? Was kommt stärker in den Trend und was ist ein bisschen out?
Der Klimawandel bedeutet für unser Pflanzenangebot eigentlich primär, dass es größer wird.
Okay.
Weil
Mediterraner auch irgendwie, oder?
Natürlich auch Mediterraner. Ja. Der Klimawandel ist ja für uns am Ende des Tages nichts anderes, als es wird im Winter nicht mehr so kalt, wie es früher war. Oder die Kälteperioden sind in der Regel kürzer. Ich kann mich erinnern, wie ich jung war, hatten wir Kälteperioden mit 20, 25 Grad minus. Die haben durchaus mal ein paar Tage gedauert. Und dann war entsprechend viel von den Sachen, die man heute verwendet, wäre damals kaputt gewesen und wurde deswegen auch nicht gepflanzt. Aber da gibt es eine ganz nette Sache. 1987 war ein Jahr, das relativ schlecht war für uns. Es war im Jänner so warm, dass wir mit dem kurzen Hemd gegangen sind. Und im Februar hat es dann 20 minus bekommen, eine Woche lang. Dann sind mal alle Zedern kaputt geworden. Dann sind bei den Kunden sogar die Ligusterhecken, also der Klassiker von Robust und Normal und Standard, kaputt geworden und viele, viele andere Pflanzen auch. Also ein ganz großer Schaden, den man aber bei den Kunden eigentlich nicht einmal ersetzen konnte, weil unsere Pflanzen waren ja genauso kaputt. Mhm. Aber was man dazu sagen muss, auch 1987 hat es schon Winter gegeben, in denen es warm war, und Februar, März, in denen es kalt war. Und das haben wir heute auch. Und die Hitze schadet den Pflanzen nur bis zu einem gewissen Grad. Es gibt natürlich irgendwann Temperaturen, die so heiß sind, dass die Pflanzen zu wachsen aufhören. Das ist dann ein Nachteil, wenn ich sage, sie soll schnell größer werden. Aber aus der Sicht der Pflanze selbst ist das eigentlich irrelevant, weil ob sie aufhört zu wachsen, weil es zu heiß ist, oder ob sie aufhört zu wachsen, weil es ganz einfach Herbst wird und zu kalt wird, ist das Gleiche. Das Ergebnis ist, die Pflanze wächst langsamer, sie wächst kompakter, aber sonst ist eigentlich aus Sicht der Pflanze nichts passiert.
Und eine Frage habe ich noch, das Ganze rundherum, die Pflanze selbst, die gehört in einen Trog rein, dann brauchst Erden dazu. Gibt es sicherlich irgendwo Grenzen auch von der Logistik beim Versenden von riesigen Trögen her oder so, aber wie kann man da das Portfolio erweitern?
Also die Grenze beim Versand, das ist immer die Frage, wie man Versand definiert. Ja. Ja. Es geht dann sehr schnell in die Zustellung mit LKW. Es geht ja dann oft auch um das Problem, dass der Kunde selbst diese schweren Dinge alleine gar nicht handeln kann. Und für den Zweck haben wir Arbeitspartien bei uns, die den Kunden Töpfe, Pflanzen, Erde, was auch immer alles nicht nur zustellen, sondern den Garten, die Gartengestaltung auch gleich fix und fertig machen. Mhm. Das funktioniert sehr, sehr gut. Da montieren wir die Tröge, befüllen die, bepflanzen die, und das sind ordentliche Drei-Mann-Partien, die arbeiten schnell und kräftig, und man hat dann, ohne eigenen Schweiß zu investieren, sehr schnell einen sehr guten Erfolg, und es ist vor allem dann auch komplett fertig, richtig gemacht, die Bewässerung richtig eingestellt. Alles an diesen Kleinigkeiten, an die man selbst oft gar nicht so denkt, weil man ja nicht ständig seinen Garten neu macht, funktionieren, sind richtig, und dann hat man viel Freude damit und viel Erfolg.
Vorletzte Frage. Dich schreibt man mit C hinten, Praskatz. Im Parkplatz steht eine riesige Katze, die schreibt man mit DZ, die Praskatz. Da ist ja jährlich ein Event, der vor wenigen Tagen, glaube ich, stattgefunden hat, oder?
Ja, wir haben die Praskatz bei uns am Parkplatz stehen, auf der Wiese. Eine Katze, die aus einem Metallgeriebe gebaut worden ist. Mittlerweile auch vor 15 Jahren schon.
10 Meter hoch oder was, oder wie hoch?
8 Meter hoch, okay. 12.000 Pflanzen drauf, die wow. sind Sommerblumen, die blüht den ganzen Sommer über, wunderbar, ist ein tolles Fotomotiv, ist ein lustiges Ziel, sie anzuschauen. Sie wechselt sich natürlich optisch, verändert sie sich denn im Sommer über, weil die Pflanzen wachsen, zu verschiedenen Zeiten blühen, verschiedene Pflanzen blühen. Es ist immer ein lustiges, interessantes Schauspiel, und Mitte Juni machen wir immer die Eröffnungsfeier. Da wird sie enthüllt, da gibt es Events, da gibt es eigentlich einen schönen, ordentlichen Frühschoppen mit Grillhändler und allem drum und dran. Ein richtig schönes, rundes Praskatzfest, das mehrere Stunden dauert und wahnsinnig beliebt ist.
Ja, ist auch eine Landmark da geworden in der Gegend hier in Tulln natürlich, ne? Diese Katze. Ne?
Auf jeden Fall, wir sind flach, und die Katze ist ihre 8 Meter hoch, das ist nicht riesig, aber am flachen Feld gehört sie zu den größeren Dingen.
Da fällt mir noch die Anekdote ein, ich glaube 10 Jahre ist es her, da wollte man mal bei dir im Gelände einen Firmenlauf oder so machen, so quer durch die, ist dann leider nicht zustande gekommen, ist aber wieder wachgerufen worden. Lieber Wolfgang, meine Abschlussfrage, hast du eine Lieblingspflanze?
Ich habe viele Pflanzen, die ich wirklich gerne mag, die mir gut gefallen, sei es japanische Ahorn, sei es Indianerbananen. Es gibt wahnsinnig viele schöne Blumen, die lange und schön blühen. Auch Rosen gefallen mir sehr, sehr gut. Ich bin eigentlich ein Fan davon, Pflanzen richtig zu kombinieren, daraus etwas Gesamtes, Schönes zu machen. Und das ist dann eigentlich das Beste aus allem.
Und eine Lieblingsaktie über die Jahre?
Also die stressfreieste und angenehmste war bis jetzt Berkshire Hathaway. Die habe ich zu einem Zeitpunkt gekauft, wo ich den Dollar bei 1,32 gewechselt habe. Damals physisch gewechselt, das war sehr gut, nicht auf Kredit. Und Becton Dickinson, ein sogenannter kleiner Arzneimittelzubehörlieferant, war es damals, die ich um 65 Euro bei 1,42 gekauft habe. Die steht mittlerweile bei 250, 260 herum. Bezahlt jedes Jahr eine kleine Dividende, und ich denke mir, wenn man ein paar solche Aktien hat, lässt sich's relativ stressfrei in der Basis leben.
Und absolut stressfrei war das Gespräch jetzt hier mit dir, bei dir in Tulln. Ich sage danke dafür, dass das hier zur Aufnahme möglich war. Mein Auto ist voll mit Gräsern. Ich freue mich riesig, werde dann ein Foto posten von dem, was ich da heute hier auch eingekauft habe. Lieber Wolfgang, herzlichen Dank für die Zeit, für den Podcast. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, weil wir noch im Juni senden werden. Wer wird Fußball-Europameister?
Ich glaube Spanien.
Ja, die haben begeisternd gespielt in der Vorrunde.
Die Österreicher spielen für unsere Verhältnisse meiner Meinung nach ausnehmend gut, selten gut, aber ob es zum Europameister reicht, kann man nicht sagen, aber andererseits die Griechen haben es auch schon mal geschafft. Also warum nicht rein theoretisch auch Österreich?
Und das wissen wir dann in 14 Tagen.
Aber zum Sportlichen gibt es noch eine Sache zu sagen, weil du eben über den Lauf gesprochen hast. Wir haben seit heuer einen Tut-Gut-Wanderweg. Mhm. Der ist 5000 Schritte.
Hier durchs Gelände.
Durch unser Gelände ausgeschildert. Und es bleibt natürlich jedem überlassen, in welcher Geschwindigkeit er diese 5000 Schritte macht. Man kann sie natürlich auch wunderbar in einen Rundlauf verwandeln. Und dann kann man das Ganze mit einer schönen Siegerehrung und einem Fest, einem kleinen zu einem super Abschluss am Abend bringen.
Ich glaube, ich muss mich bald nochmal bei dir melden. Danke auf jeden Fall für deine Zeit und tschüss einmal.
Danke, gerne.
1, 2, 3, 4.
Ja, das war's auch schon wieder mit einer Folge, die im Gartencenter Praskatz aufgenommen wurde. Und zwar vom Team des hauseigenen Der Garten Podcast. Und zwar nicht mit Dora, sondern mit Theodor. Werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Wir hatten ein bisschen ein anderes Stereobild. Ich freue mich über Feedback und danke fürs Zuhören. Tschüss, sagt Christian Drastil.